vom gebeugt sind, so nenne ich das in der Überschrift meiner Predigt. Und ich zitiere dazu aus den verschiedenen Bibelübersetzungen, wo Jesus in der Bergpredigt darüber spricht. Selig sind die Trauernden, sagt er, nach Luther übersetzt, denn sie werden getröstet werden. Selig sind die Trauernden. Andere Übersetzung sagt, glückselig. In Lukas Evangelium Kapitel 6, wo das gleiche Thema neu beschrieben wird, heißt es in der konkordanten Übersetzung, glückselig, die nun jammern, denn sie werden lachen. Und in der anderen Übersetzung heißt es, selig, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Ich wurde erinnert an einen Vers aus dem Psalmen, Psalm 126, Vers 5. Da heißt es, die mit Tränen sehen, werden mit Freuden, andere Übersetzung sagt sogar Jubel ernten. Und ich wurde erinnert an einen Text aus Jesaja 61. Wir werden nachher im Lobpreis noch dazu etwas singen. Da heißt es, er gab mir Schönheit statt Asche, Freudenöl statt Trauer. Wie gegensätzlich diese Aussagen innerhalb eines Satzes. Trauer, es geht um Trauer. Nicht nur, dass wir jetzt traurig sind in dieser und ein bisschen so ein trauriges Gefühl haben in dieser Jahreszeit, wo alles so dunkel ist allgemein. Morgens ist es noch dunkel, wenn wir aufstehen, abends ist es schon wieder dunkel, bevor wir mit unserer Arbeit zu Ende sind. Es geht nicht um einen Trauer, der nur einfach so allgemein da ist, sondern es geht um einen Trauer, davon spricht Jesus, und das ist auch das, was im Grundtext eigentlich gemeint ist, ein herzzerreißender Kummer. Ein herzzerreißender Kummer, nicht um eine sentimentale Trauer, sondern ein Kummer, der ganz scharf in unserem Leben ist, durchdringend ist, ein intensiver Kummer. Jemand, der solch einen Kummer hat, bei dem kann man das sehen. In seiner Haltung, in seiner gebeugten Haltung vielleicht, in seinem Gesichtsausdruck. Manchmal begegnen wir solchen Menschen, wo du den Kummer förmlich im Gesicht sehen kannst. Ein Kummer, der sich auch äußert in Tränen. Um solchen Kummer geht es. Und von solchem Kummer spricht Jesus, wenn er den Menschen die Glückseligkeit oder das Wohlsein zuspricht, hier in diesem Satz. Ein Kummer, den der Mensch der Welt zeigen will. Ein Kummer, den er Gott zeigen muss, weil er gar nicht anders kann. Er weiß nicht, wohin mit seinem Kummer. Und Jesus gibt all denen eine Erwartungshaltung, einen Zuspruch, den sie für ihr Leben haben sollen. Ich darf das gleich vorweg sagen, dieser Zuspruch bezieht sich nicht auf die Ewigkeit. Dann werden alle Tränen abgewischt werden. Da freue ich mich auch schon drauf, muss ich sagen. Aber wenn Jesus in den Seligpreisungen von dem spricht, was Gott uns geben will, dann meint er das, was er uns in dieser Situation, in der Situation unseres Lebens geben will. Gerade jetzt, wenn du vielleicht Trauer in deinem Leben hast, darfst du wissen, dass Gott dir nahe ist und dass er dir helfen und beistehen will in diesem Kummer. Ja, ich habe mich ein bisschen eingelesen und dabei sind mir ein paar Gedanken auch ganz neu wiedergekommen. Ja, wie ist das mit unserem Trauer? Oder wie gehen wir mit Leid um? Wie ordnen wir das ein für unser Leben? Leid hat auch einen Wert. Den Gedanken muss man erstmal verinnerlichen, nicht? Leid hat Wert. Und der Trauer oder die Trauer, die wir mit dem Leid verbinden, hat einen Wert für unser Leben. Sagst du, nee, ich kann gerne darauf verzichten, auf Leid. Ich kann gerne verzichten auf Trauer. Und trotzdem wissen wir, Leid hat Wert, es hat einen Eigenwert. Ohne Leid fehlt uns etwas in unserem Leben. Ein arabisches Sprichwort sagt, nichts als Sonne verschafft eine Wüste. Nichts als Sonne verschafft eine Wüste. Also das, was auf der Erde geschieht, das hat seine Ursache. Was in unserem Leben geschieht, was wir wahrnehmen, das hat eine Ursache und es hat eine Auswirkung in unserem Leben. Und ich hörte von einem Komponisten, und ich letzten Sonntag in der Predigt klang das an einer Stelle auch etwas so durch, ein Komponist, dem wurde eine junge Sängerin vorgestellt, die fantastisch singen konnte. Musikalisch vollkommen perfekt. Und sie wurde ihm vorgestellt, damit er sie beurteilt und vielleicht in seinen Chor und in seinen Arrangements mit einbeziehen würde. Und er hörte sich das an, diesen Gesang der begabten Sängerin, und dann sagte er Folgendes: Sie wird einmal eine große Sängerin, wenn irgendetwas passiert, das ihr Herz bricht. Boah. Und ich erinnere mich an meinen Gesangslehrer auf der Bibelschule, der uns gesagt hat, es müssen einfach bestimmte Dinge in unserem Leben passieren, damit unser Ausdruck noch ein vollkommener, noch ein besserer wird, gerade in Bezug auf Gesang. Und er sagte damals, so erinnere ich mich, er sagte, Frauen, die schon schwanger gewesen sind, die ein Kind geboren haben, können besser singen und ihr Gesang ist besser als das von denen, die das noch nicht erlebt haben. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber er hat das so beurteilt. Leid ist die Quelle in unserem Leben, um einige Dinge auch zu entdecken. Wir werden es nicht entdecken, wenn nicht solch ein Leid in unserem Leben passiert. Welche Dinge sind wesentlich? Wenn wir im Leid sind, dann fangen wir nämlich an zu sortieren. Was ist wirklich wichtig für mein Leben? Wo trauert es? Wo ist es gut, dass ich darum trauere? Was ist wirklich wichtig? Und zunächst einmal, das Leid zeigt uns, was uns in unserem Leben schon wichtig geworden ist. Was bei uns Leid verursacht, wenn es nicht mehr da ist oder wenn es kaputt geht oder wenn wir irgendwie da betroffen werden an dieser Stelle. Welche Dinge sind wirklich wesentlich? Welche Dinge sind unwesentlich? Wie können wir sonst beurteilen, was Freundschaft und Liebe wirklich bedeutet, wenn wir nicht auch Liebeskummer kennen oder anderen Kummer oder wenn Beziehungen kaputt gehen und wir darunter leiden oder wenn uns jemand genommen wird, mit dem wir so eng verbunden gewesen sind. Und da merken wir, es hat einen Wert für unser Leben, dass wir das erkannt haben. Und dann macht es auch etwas mit uns, wie gehen wir mit anderen um? Wie gehen wir damit um, wenn wir sagen, du bist mein Freund? Wie viele Freunde habe ich in Facebook gehabt oder wo war das? Alles oberflächlich. Aber um wen tragen wir wirklich Leid, wenn er nicht mehr da ist? Wir erkennen die Dinge gerade im Besonderen durch Leidenssituationen, durch Situationen, wo wir Kummer haben, wo wir in Trauer kommen. Wir merken dann plötzlich auch, ist mein Glaube nur eine oberflächliche Verzierung? Oder ist es ein Grund, der in meinem Leben da ist, der mich trägt? Wenn ich in einer Situation des Leides, des Kummers bin, dessen, dass mir etwas genommen wird, etwas, was mich zu Tränen rührt, wie gehe ich damit um? Habe ich dann kein Fundament mehr in meinem Leben? Oder habe ich immer noch Jesus Christus als Fundament, der mir den Grund gibt, den festen Grund, damit ich nicht wanke in solchen Situationen, damit ich nicht so in Kummer hineinkomme, dass ich am liebsten meinem Leben ein Ende bereiten würde. Im Leid entdeckt der Mensch Gott. Das ist auch eine Entdeckung und man kann das wirklich so sagen. Ein Theologe hat einmal gesagt, wenn du ganz am Boden bist, findest du Gott. Und das ist in der Tat so. Viele Menschen fragen gar nicht nach Gott und finden Gott auch nicht, weil sie nicht fragen, weil sie nicht durch solche Situationen in ihrem Leben hindurchgegangen sind, wo sie wirklich am Ende ihrer eigenen Kräfte waren und wo sie nur noch nach Hilfe gerufen haben und Gott ihnen diese Hilfe geben musste. Und er tut das auch. Leid hat also eine gewisse Seligkeit für unser Leben oder es tut uns wohl, wenn wir es nur von dieser oberflächlichen Seite her anschauen. Was erwarten wir denn von dieser Welt? Und worauf strecken wir uns aus? Natürlich, wir möchten dem Leid aus dem Weg gehen und deshalb gehen wir manchmal auch Wege, die scheinen uns leichter zu sein. Da wissen wir, da ist kein, das kostet uns nichts. Da können wir auch nicht verletzt werden oder so etwas. Und viele Menschen leben ihr Leben nur nach dieser Devise, ich will kein Leid haben und sind darauf in aller Vorsicht ausgerichtet. Vielleicht auch dann in solchen Situationen, wo sie eigentlich wüssten, Gott möchte, dass ich einen anderen Weg gehe. Sein Wort sagt mir, dass ich mich anders verhalten solle. Aber ich tue das vielleicht nicht, weil ich Angst habe, dass ich verspottet werde, dass ich nicht verstanden werde, dass man mir sogar das nimmt, was mir wichtig ist. Und wir versuchen, unseren eigenen, leichteren Weg zu gehen. Ich muss dazu sagen, aus meinem Leben, ich wollte gerne vielem Leid aus dem Weg gehen, aber Gott hat mir das nicht erspart. Aber Gott hat mir auch geholfen in dem Leid. Wir können uns entscheiden, gehen wir den Weg mit Gott, dann kostet uns das manchmal etwas. Aber dann dürfen wir auch wissen, dass Gott mit uns ist. Seligkeit, wer ist denn hier gemeint mit denen, denen es wohlgehen soll? Das gehört all zu denen, diese Seligkeit, die Leid tragen im Allgemeinen in dieser Welt. Und ich glaube, ich brauche jetzt fast gar nichts aufzuzählen, was es an Leid gibt in dieser Welt, im Großen und auch im Kleineren. Ich denke an die Kriege, an Erdbeben, an Nöte, an Krankheiten, an Seuchen. Ich weiß nicht, was ich alles aufzählen sollte. Natürlich, darum tragen wir Leid und es ist auch richtig, dass wir auch als Christen Leid darunter tragen und dass wir beten, wie wir es auch heute Morgen schon getan haben und wie wir es gehört haben und wozu wir immer aufgefordert sind, dass Gott diesem Leid ein Ende schenkt, dass es nicht mehr Leid gibt, als nötig ist, damit Menschen zu Gott kommen und damit sein Friede kommt bis in die Herzen der Menschen hinein. Manchmal denken wir, wir wollen das schön auf Distanz halten. Aber wenn wir unsere Augen öffnen und unser Herz auch öffnen, dann wird das Traurigkeit in unserem Leben verursachen, wenn wir das Leid in dieser Welt sehen. Vielleicht auch das Leid in unserem eigenen Land. Vielleicht auch das Leid in unserer Familie, in unserer Umgebung. Ja, wir können, wenn wir genau hinschauen, Leid erkennen in unseren Nachbarschaften, da, wo wir sind. Ich kann mich erinnern, in der Zeit, als ich eine Zeit lang im Schichtdienst gearbeitet habe und mein Kollege, der in der Spätschicht mit mir zusammen war, sagte, ich bin jetzt richtig nervös und ich trage Kummer, denn ich weiß nicht, was zu Hause passiert mit meiner Frau und meinen Kindern. Ich will das nicht ausdehnen. Aber dieser Mann hat Leid getragen im ganz normalen Leben, wo er nicht wusste, was kommt da auf mich zu oder was ist da? Welche Krankheit, welche Nöte oder welche Beziehungsdinge stehen da, die Leid verursachen? Wir empfinden Leid, wenn wir die Ungerechtigkeit erleben, die es in dieser Welt gibt. Wir verspüren Leid, wenn wir sehen, wie Menschen regieren, die Willkürherrschaft. Unterdrückung. Wir spüren Leid, wenn wir an die Schwachen denken in unserer Gesellschaft. Und wir verspüren auch Leid, wenn welche schmerzbeladen sind, aus welcher Situation auch ist. Wir können als Christen nicht alles auf Distanz halten und sagen, damit haben wir nichts zu tun. Nein, es verursacht in Wirklichkeit auch Leid in unserem Leben und damit Trauer in unserem Leben. Jesus macht deutlich, dass auch das zu unserem Leben gehört und mit seinen Worten des Trostes, die er dann anschließt, zeigt er uns, dass er gerade auch in diesen Situationen bei uns ist und dass er uns trösten will. Ich möchte aber heute Morgen noch einen besonderen Aspekt herausstellen. Ich glaube, dieser Aspekt ist auch in besonderer Weise von Jesus gemeint. Wenn nicht, dann finden wir ihn ansonsten auch in der Bibel. Und es geht hier um eine Betrübnis, um einen Kummer, der unser eigenes Leben betrifft. Und ich lese dazu aus 2. Korinther 7, Vers 10, oder ich zitiere einfach diesen Vers. Da heißt es, denn die Betrübnis, wie sie Gott will, wirkt eine Buße zum Heil. Merken wir, was dahinter steckt? Eine Betrübnis, eine Trauer, könnte man auch sagen. Ein Kummer, der da ist über unser eigenes Leben, über unser eigenes Versagen. Ein Trauer, der damit verbunden ist, dass wir erkennen, wir sind ja von Gott abgewandt und wir haben keine Beziehung zu ihm, wir haben uns versündigt, wir haben uns gegen Gott gestellt. Eine Betrübnis, die dazu führt, dass wir sagen, nein, da habe ich ein Leben geführt, das nicht gut war. Eine Betrübnis, die dazu führt, dass ich schlussendlich sage, nein, es muss sich verändern. Eine Betrübnis, die dazu führt, dass ich Buße tue, nicht büßen, sondern Buße tue, das heißt umkehren in meinem Leben. Dieses Leid lässt Gott auch zu in unserem Leben, damit wir umkehren zu ihm, damit wir zu ihm kommen. Und entschuldigt bitte, wenn ich das so salopp sage, ich wünsche uns eigentlich allen, dass wir in dieses Leid hineingekommen sind, vielleicht einmal grundsätzlich, aber dass wir auch immer wieder neu erkennen, wir müssen umkehren, wir müssen uns neu ausrichten zu Gott. Eine Betrübnis in unserem Leben, die dann zur Buße führt und auch natürlich dann zum Heil, weil Gott dann, wenn wir uns ihm zuwenden, er uns das Heil schenkt. Ich habe ja eben einen Teil dieses Verses zitiert, da heißt es im Gesamten dieses Verses, denn die Betrübnis, die Gott gemäß ist, bewirkt Umsinnen zu einem unbereubaren Heil. Die Betrübnis aber der Welt bewirkt Tod. Das ist der gesamte Satz. Und ich wurde auch, meine Augen wurden gelenkt auf ein Psalmwort und beim Psalmisten erkennen wir das öfter, bei David, der betrübt ist über seine eigene Sünde. Und Psalm 38, Vers 19 sagt er, ich kenne meine Schuld und bin bekümmert ob meiner Sünde. Kennen wir diesen Trauer? Kennen wir diese Betrübnis in unserem Leben? Ich wünsche es uns, dass wir dahin kommen, dass wir umkehren, vielleicht gerade durch den Trauer oder durch die Situation, in der wir stecken oder die wir beobachten. Dass wir sagen, wir brauchen Gott, wir müssen uns wieder neu zu ihm wenden. Er ist der Schöpfer, er ist derjenige, der mir das Heil gibt, der mich glückselig machen kann schlussendlich, der mir das ewige Leben gibt. Und ich glaube, dass wir da in unserem Leben Schritt für Schritt immer weitergeführt werden. Ich will das jetzt nicht ausführen, weil das zu lange dauert, aber wenn man die Briefe des Apostel Paulus liest, in der Reihenfolge, wann er sie geschrieben hat und wie das in seinem Leben beschrieben ist, dann ist es davon, dass er am Anfang schreibt, ich bin ein Apostel, nicht von Menschen gemacht oder berufen, sondern von Gott berufen, ein Apostel Jesu Christi. Ja. Ja, ich zitiere es jetzt doch, 1. Korinther 15, Vers 9 sagt er, denn ich bin der geringste der Apostel, der ich nicht wert bin, ein Apostel zu heißen. Und dann, ungefähr 63 nach Christus, dass Christus mit mir, den geringsten unter allen Heiligen, wurde diese Gnade des Dienstes gegeben. Merken wir was? Da ist etwas in seinem Leben passiert, eine andere Einstellung. Nicht, ich bin der Große, ich bin der Starke. Eine Traurigkeit darüber. Oh, und dann die Gnade. Gott hat mich trotzdem berufen. Und kurz vor seinem Tod soll er gesagt haben, nach 1. Timotheus 1, Vers 15, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, unter denen ich der Erste bin. Eine Traurigkeit, die zur Buße führte, zu einer Umkehr, inneren Umkehr des Apostel Paulus. Je länger wir mit Jesus gehen, desto mehr wird uns das bewusst, was er für uns geworden ist und was wir brauchen. Je länger wir auf dem Wege sind, desto demütiger werden wir. Und ich denke, das ist auch eine Art, wie der Trost sich dann ausdrückt, der Kummer sich ausdrückt in unserem Leben, die Trauer sich ausdrückt. Ich möchte aber jetzt noch den anderen Teil dieses Satzes, dieser Seligpreisung etwas herausstellen. Denn es ist uns ein Trost. Und ich freue mich, dass vorhin in den Bildern nicht nur diese schlimmen Bilder gezeigt wurden, wo die Traurigkeit zum Ausdruck kam. Jesus sagt, selig sind die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Egal auf welchem Niveau, auf welcher Ebene dein Trauer ist, aber diese Verheißung gilt. Gott will die Trauernden trösten. Der dreieinige Gott. Und als Jesus den Tröster verheißt und sagt, ich lasse euch nicht alleine, sagt er zu seinen Jüngern im Johannesevangelium Kapitel 14, ich lasse euch nicht alleine, sondern ich werde euch einen anderen senden, der bei euch ist. Da sagt er, es ist ein anderer, der Tröster ist, der Paraklet. So wird es im Griechischen beschrieben. Der Paraklet kann man übersetzen als der Tröster. Ich will euch einen anderen Tröster schicken, einen anderen, der euer Tröster ist. Warum? Weil Gott selbst ist der Trost. Schon im Alten Testament beschreibt Gott es, dass er sagt, dass er wie eine Mutter ist, die sich um ihr Kind kümmert und ihrer Mutter, und er meint sein Volk, das Volk Israel, dass eine Mutter den Trost empfängt, und zwar von Gott. Wir sind Kinder Gottes und wir dürfen den Trost erfahren, den wir für unser Leben brauchen. Und nicht nur wir, sondern Gott möchte alle trösten, die mit ihrem Kummer, mit ihrer Trauer zu ihm kommen. Wer in aufrichtiger Trauer über seine Sünde zu Gott geht, der wird von Gott getröstet werden, weil er die Gnade Gottes erleben darf. Menschliche Vergebung, da sind Grenzen gesetzt. Aber wenn Gott uns vergibt, dann ist uns das ein Trost, mehr als ein Trost. Das griechische Wort eben Paraklet hat ein ganz breites Spektrum, was es eigentlich bedeutet. Und ich war selbst überrascht, als ich das nachgelesen habe, was das alles bedeutet. So ist das in der hebräischen Sprache, im Griechischen dann auch noch zum Teil. Was heißt dieses Wort eigentlich oder was meint es eigentlich? Und dann guckt man auf die Wurzel und was das alles beinhaltet. Er ist der Paraklet, ist der Verbündete. Er ist der Verbündete. Du bist in deinem Trauer nicht allein. Du bist nicht allein, sondern du hast einen Verbündeten in dieser Zeit. Wenn sonst keiner da ist, gestern haben wir auf der Regionalkonferenz etwas davon gehört, dass es, je länger unsere Not ist und je weniger Freunde hat man und wenige, die einem wirklich beistehen, bei all den Freunden, die man vielleicht in seiner Kontaktliste hat. Aber der Paraklet ist unser Verbündeter, der auch bei uns bleibt, unser Verbündeter ist, und der uns gleichzeitig, das sagt das Wort auch, unser Helfer ist. Er ist nicht nur unser Verbündeter, dass er sagt, ich bin bei dir. Und mit tröstenden Worten vielleicht noch. Und wir kennen die tröstenden Worte, wie sie manchmal sein können von Menschen. Hiob hat das erlebt. Als sie ihm sagten, ja, hör mal, bist wahrscheinlich selber schuld, nicht? Warum bist du in die Situation gekommen? Und seine Frau noch, warum hältst du an Gott fest, nicht? Lass los. Oh, was für ein Trost, was für eine Hilfe in so einer Situation. Der Tröster, der von Gott kommt, er ist uns auch ein Ratgeber. Und er ist derjenige, der auch den Zeugen, das heißt die Wahrheit herbeiruft, der uns sagt, wie es wirklich ist. Die Wirklichkeit ist die Wahrheit, die wir in Jesus Christus finden. Er ist es, der uns sagt, wie das Ende sein wird. Er ist es, der uns sagt, wie wir uns wirklich verhalten sollen in der Zeit des Trauerns und des Leides, das in unserem Leben ist. Er ist es, derjenige, der aber, und da bin ich drüber gestolpert, der Paraklet, damals in der Zeit, als diese Worte geschrieben wurden und davor, war auch ein ganz besonderer Mensch. Der Paraklet wurde nämlich ausgesandt, um die Freunde oder die Eingeladenen, die zu einem Fest eingeladen wurden, abzuholen, damit sie zum Festmahl kommen. Der Paraklet ist also derjenige, der uns zum Festmahl, und das ist natürlich das, worauf wir uns freuen, auf die Ewigkeit, auf das ewige, die ewige Gemeinschaft mit Gott, das gehört zusammen. Aber der Paraklet ist, der dich abholt in die Gegenwart Gottes, obwohl du es nicht verdient hast, der du vielleicht so viel Schuld in deinem Leben auf dich genommen hast, jetzt begnadigt wurdest und jetzt bekommst du einen Ehrenplatz an der Seite Jesu bei seinem Festmahl. Wenn wir uns das anschauen, der Paraklet, den hat Gott uns gegeben. Gott selbst ist unser Tröster. Und jetzt, wo wir Jesus nicht direkt neben uns haben, ihn nicht sehen können, er hat uns den Heiligen Geist gegeben. Öffne dich für das Wirken des Heiligen Geistes, gerade dann, wenn du Kummer hast. Fange an, Gott zu loben und zu preisen. Ich weiß, das fällt uns manchmal schwer, aber da im Lobpreis Gottes, da ist die Gegenwart Gottes. Öffne dich und sage, komm, Heiliger Geist, erfülle du mein Herz. Schenk mir neuen Trost. Führe du mich, leite du mich, gib du mir Rat und bring du mich ans Ziel zu dem großen Festmahl, das Gott vorbereitet hat für mich. Und wenn wir das anschauen, dann ist der Paraklet auch derjenige, der dann auch vielleicht mal ermahnen muss. Das bedeutet das Wort nämlich auch, dass er uns ermahnt und auf der anderen Seite ermutigt. Jetzt, es dauert noch eine Zeit, aber sei mutig. Am Ende wird alles gut. Am Ende werde ich mein Friedensreich aufrichten, auch wenn wir so viel Not und Kummer haben, auch über uns selbst. Er ist derjenige, der uns ermutigt und dieses Wort wird auch gebraucht, deutlich zu machen, dass es unseren Geist anregt, dass es uns anspornt, zu neuem Leben anspornt. Da, wo wir in Trauer sind, da verlässt uns manchmal das Leben, wenn ich das mal so sagen darf, unsere Lebendigkeit. Aber der Heilige Geist ist es, wenn er in unserem Leben wirken kann, der uns neues Leben einfließt, neues Wachstum, neue Sicht nach vorne. Er ist es, der uns antreibt, die der Geist Gottes antreibt. Die sind Gottes Kinder. Er ist es, der ein neues Feuer anfacht. Der Geist Gottes ist nicht derjenige, der den glimmenden Docht auslöscht. Nein, er ist derjenige, der in deinem Leben, wenn du am Boden bist, wenn du denkst, ich habe so viel verkehrt gemacht und ich habe so wenig erreicht, ich habe so wenig für den Herrn tun können, der ein neues Feuer in deinem Leben anfachen will. Strecke dich danach aus. Er ist dein Verbündeter. Ich möchte uns einfach schlussendlich sagen, es liegt ein Segen auf der Trauer. Es liegt ein Segen darauf, den richtigen Weg zu gehen, auch wenn er manchmal schwer fällt. Auch wenn es manchmal nicht so leicht ist und wir deshalb vielleicht noch mehr Leid ertragen, wenn dieser Weg so schwer ist. Es liegt aber auch ein Segen über die Trauer, über unsere Sünde und über unsere Not und über das Leid der Menschen generell. Und es liegt ein Segen auf der ehrlichen Trauer in unserem Leben, die zur Buße führt. Da wird das Herz getröstet. Da werden wir Ermutigung finden. Da bekommen wir neuen Ansporn und jede Lebensfreude, die, wie ich am Anfang in den Versen zitiert habe, dazu führt, dass wir auch jubeln können. Ich wurde daran erinnert, wie Paulus und Silas da im Gefängnis saßen. Um Mitternacht, alles dunkel. Die Situation war nicht leicht. Also ich möchte da nicht eingeschlossen worden sein in so einem Holzklotz. Und sie fangen an, Gott zu jubeln, weil sie ihn erlebt haben, weil sein Licht in ihr Leben hineingekommen ist, weil der Heilige Geist in ihrem Leben gewirkt hat. Und das wünsche ich uns allen. Und dann möchte ich zum Schluss einfach daran erinnern, dass Gott seinem Volk diese Verheißung gegeben hat. Er will unser Tröster sein. Schon im Alten Testament, nicht erst im Neuen. Wir denken immer, Neues Testament, das ist ein neues Zeitalter und so weiter. Nein, im Alten Testament war Gott genauso wie im Neuen Testament. Voller Liebe, voller Gnade, voller Trost. Und diesen Trost wünsche ich uns allen. Amen. Wir hören jetzt erstmal ein Lied.